Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über Angst und Wut. Zwei unterschätzte Gefühle, sowohl in der Gesellschaft als auch im Arbeitsleben. Welche Fragen beantworten wir denn heute, Annika?
Ja, wir wollen schauen, warum es die Wut immer so grundlos eilig hat, warum Arbeit Angst macht und was darunter vor allem zu verstehen ist und wann wir diese Gefühle von Angst und Wut auch besser ziehen lassen und inwiefern wir sie aber auch als energievolle Quelle nutzen. Und ich würde vorschlagen, noch kurz zu uns was zu sagen, bevor wir direkt starten. Mein Name ist Annika Weber, ich bin vom Grundberuf Psychologin und Beraterin bei M19, der Manufaktur für psychodynamische Organisationsberatung.
Ja, mein Name ist Sina Feuerstein, ich bin Betriebswirtin und Psychologin und arbeite auch bei M19 als Beraterin. M19 ist eine Organisationsberatung mit psychodynamischem Schwerpunkt. Das heißt, wir versuchen in der Tiefe zu verstehen, was auf der Oberfläche sichtbar wird. Aber bevor wir starten, vielleicht erstmal wie immer unsere Einstiegsfrage, Annika. Warum lohnt es sich denn heute zuzuhören?
Wut und Angst sind ja Gefühle, die wir alle haben, aber keiner so richtig haben will. Dabei sind sie so, so überlebenswichtig. Ich gehe mal kurz den Schwenk in die Vergangenheit. Viele kennen vielleicht diese berühmte Geschichte vom Raubtier, dem wir vor doch ein paar tausend Jahren noch in Real gegenüber standen, und hätten wir damals keine Angst entwickelt vor diesen Tieren, wären unsere körperlichen Prozesse auch nicht in Gang gesetzt worden, die uns auf einem Höchstmaß energievoll sein lassen können. Also zum Beispiel kennen wir bestimmt alle, dass wir schwitzen, wenn wir Angst haben. Schwitzen ist im Prinzip eine Temperaturregulation unseres Körpers, weil der Körper sich ja denkt, gleich wird es anstrengend. Oder es schlägt was einem auf den Magen. Es ist ja auch manchmal so Floskeln, die man kennt. Ganz einfach, weil der Körper das Signal bekommt, Angst gleich Gefahr, gleich Energie in die Blutbahnen und in die Lungen, aber nicht dorthin, wo gerade nicht notwendig, und sagt sich so implizit innerlich selber, um Magen kümmere ich mich später, ist jetzt wurscht. Jetzt geht es erstmal ums Rennen. Und auch bei Wut ist es so, wenn wir früher nicht eine gewisse Wut empfunden hätten, vielleicht auch unseren Stammesfeinden gegenüber, hätten wir uns nicht gut abgrenzen können. Und auch Wut ist ja ein sehr körperliches Gefühl, das kennen wir alle. Die Wut im Bauch, der Hitzkopf oder ähnliches. Also sind beide Gefühle entscheidend dafür, entsprechend einer aktuellen Bedürfnislage schnell zu reagieren und diese Gefühle als Instrument dafür zu nutzen, etwas in Gang zu bringen.
Ja, spannend.
Ja, und so würde ich eben sagen, ist es auch heute noch wichtig, diese Gefühle natürlich zu haben, auch wenn wir keinen realen Raubtieren oder Feinden gegenüberstehen, die uns im schlimmsten Fall umbringen. Und dennoch sind sie genau wie früher Signalgeber für ein Bedürfnis, das uns anscheinend wichtig ist.
Als ich dir so zugehört habe, und so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer, sind mir gleich ein paar Beispiele bei mir eingefallen, wie man natürlich Angst oder auch Wut im Alltag hat. Und natürlich diese körperliche Reaktion ist ja auch, kennen wir alle, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht auch noch kurz, wir sprechen ja auch über die Angst und Wut im Arbeitskontext. Ja. Und wie du eingangs auch schon richtig gesagt hast, Arbeit macht Angst, also dieser Satz. Was ist damit gemeint oder was meinen wir mit Arbeit macht Angst? Arbeit bringt ja immer auch ein gewisses Risiko mit sich, dieses primäre Risiko. Und wenn ich jetzt gerade so dich anschaue oder mir vorstelle, wie wir Podcast aufzeichnen und überlege, was ist denn unser primäres Risiko? Naja, unser Risiko in dem Fall jetzt beim Aufzeichnen wäre, entweder wir sprechen viel zu kompliziert und können unseren Zuhörern gar nicht nahebringen, was wir ihnen nahebringen wollen, oder wir machen es viel zu einfach und trivial und man könnte sich denken, was reden die denn da eigentlich, ist doch sowieso alles klar. Also dieses Risiko gibt es auf unterschiedlichen Ebenen und natürlich in unterschiedlichen Organisationen kommt es mit sich. Und dieser Umgang mit diesem Risiko und natürlich auch mit dieser Angst in dem Fall ist ausschlaggebend. Also wie gehe ich mit dieser Angst um? Nehme ich sie ernst und gehe ich dem Bedürfnis in unserem Fall nach, zu sagen, wir wollen nicht einen trivialen Podcast aufzeichnen, oder nehme ich es nicht ernst und sage, ach, das ist doch sowieso alles toll, was wir hier machen, und verfalle dann vielleicht genau diesem Risiko. Also da auch nochmal die Brücke vielleicht zum Arbeitsleben.
Ja, und das finde ich auch ein schönes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Angst wahrzunehmen und ernst zu nehmen und sie dadurch als notwendiges Diagnostikum für die bestmögliche Umsetzung dann einer Arbeitsaufgabe auch zu benutzen.
Genau.
Ja. Also Angst ist etwas, was einen ja auch, also eben, es ist ja ein energievolles Gefühl, das treibt einen ja auch an. Ich denke da immer an meine Studienzeit. Ich hätte ohne Angst wahrscheinlich, wäre es mir wurscht gewesen, ob ich jetzt eine Prüfung vorbereite oder nicht. Und so sollte man es nicht einfach wegdrängen als was Unangenehmes, sondern als etwas nutzen, was einem hilft.
Fand ich sehr schön, wie du gerade gesagt hast, Angst oder auch die Wut als Diagnosemittel, sage ich mal, zu verwenden. Woher rührt es und was bedeutet es in diesem Moment? Okay, jetzt haben wir ja schon viele theoretische Beispiele gebracht und mir sind ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ein paar tatsächlich akute Beispiele auch eingefallen. Hast du denn ein Beispiel, was nicht aus dem Privatleben rührt, sondern vielleicht auch aus dem Arbeitskontext, wo du mal wütend oder auch ängstlich warst?
Genau, ich wollte gerade sagen, also privat ist es schon, weil es mein eigenes Beispiel ist, an das ich denke, aber trotzdem aus dem Arbeitskontext. Es war an meiner ersten Stelle in der Klinik. Ich bin vom Grundberuf Psychologin und hatte damals auch eine therapeutische Ausbildung gerade begonnen. Und es war so, dass ich eben als Frischling dort mit Klienten und Erkrankungen zu tun hatte, in die ich mich sehr intensiv einarbeiten musste. Und so gab es einen Patienten, der einfach eine schwere Symptomatik hatte. Und ich hatte da viele Supervisionen und Absprachen, was wohl die beste Behandlung auch für uns als gesamtes Team ist. Und das war auch meine Aufgabe. Und dann habe ich, nachdem ich mich auch echt reingehängt habe, diesen Fall und das beste Behandlungskonzept aus diesen Absprachen heraus vorgestellt in einer Visite. Man muss halt so wissen, die Visite sind nur 2-3 Leute, sondern da sitzt der Oberarzt, der Assistenzarzt, die Pflege, Studenten.
Jede Menge.
Also mal so richtig schön Publikum auch noch dazu, was ja den Druck nicht unbedingt mindert. Und ich war aber, habe mich gut gefühlt und habe es vorgestellt und der Arzt fand es auch gut und dann kam eine Pflege, die von rechts geschossen hat und so in die Richtung meinte, sie arbeite hier schon ewig und jetzt kommt wieder so eine junge Psychologin und meint zu wissen, wie es richtig geht. Und ich bin erschrocken. Ich war im ersten Moment sauer, weil ich mir dachte, du blöde Nudel, ich habe mir hier mega viel Mühe gegeben. Es war auch mein Arbeitsauftrag, jetzt gehst du mich so an. Und im zweiten Moment, dann habe ich auch kurz versucht gegenzuhalten und sie schoss wieder dagegen. Dann habe ich Angst gekriegt und am Ende habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich noch halten kann.
Ja.
Und habe dann auch, nachdem das kurz hin und her ging, gefragt, ob ich ganz kurz rausgehen darf. Und bin dann wieder gekommen, weil ich tatsächlich aufpassen musste, dass mir nicht die Tränen kommen in der Situation, weil ich mich eben so klein und hilflos gefühlt habe. In dieser Mengengelage auch. Und was ich bei dem Beispiel auch im Nachhinein ganz spannend fand, ich hatte eine ganz rasche Abfolge von Gefühlen. Erst kurz Wut, dann Angst, dann Enttäuschung eigentlich. Und so ist es oft, und dazu sagen wir gleich auch nochmal was, ein Gefühl kommt selten alleine. Und manchmal darf ein erstes Gefühl nicht ausreichend lange bleiben, bevor es von einem anderen abgewechselt wird.
Ja, hast du gerade auch gesagt, dass ich war im ersten Moment mal sauer, da war eine kurze Wut da.
Hast du denn ein Beispiel für Angst aus deinem Arbeitsleben?
Ja, mir fallen natürlich auch jede Menge private Beispiele. Ah, doch, private Beispiele ein. Aber wenn ich an ein Angstbeispiel aus dem Arbeitskontext denke, dann erinnere ich mich an meine allererste Konfliktmediation, die ich begleitet habe, wovor ich tatsächlich Angst hatte. Angst im Sinne von, was ist, wenn ich in der Situation die Kontrolle verliere? Also es war ein längerer Prozess. Es gab natürlich auch Vorgespräche, aber dann die Situation, in dem die beiden sich gegenüber sitzen und ihren Konflikt jetzt klären sollen und ich das moderiere und das wirklich meine erste Konfliktmediation war, habe ich gemerkt, es ist nicht so ohne und ich habe vielleicht auch eine gewisse Hilflosigkeit verspürt, dass ich mir dachte, ich darf jetzt nicht die Kontrolle verlieren, was passiert, wenn es eskaliert und bin aber auch im Vorbereitungsprozess dahin, habe ich diese Angst immer wieder wahrgenommen oder dieses Gefühl und bin diesem Bedürfnis, in dem Fall Unterstützung zu bekommen, nachgegangen. Das heißt, ich habe mir immer wieder Supervision auch von Teamkollegen geholt und habe mir mehr als sonst wahrscheinlich sogar mehrere Schleifen gedreht und mich darauf vorbereitet. Also das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, Angst zu haben, die Kontrolle zu verlieren oder dass es ganz simpel gesagt, dass es schief geht oder nicht so läuft, wie es laufen sollte. Mhm. Ja.
Das zeigt ja auch wieder, dass du deine Angst gut bemerkt hast und entsprechend dann geguckt hast, dass du die Unterstützung kriegst, die du brauchst. Mhm. Ich war damals noch nicht so reif, glaube ich. Ich war ein bisschen hilflos und ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen, auch zu dem Thema, was ich vorher angedeutet habe, zu den sich abwechselnden Gefühlen.
Ja.
Das ist übrigens eine ganz nette Geschichte von einem tollen Autor, Georges Bouquet heißt der, Geschichten zum Nachdenken. Mhm. Oder auch das schöne Buch, komm, ich erzähle dir eine Geschichte. Das sind im Prinzip immer ganz kleine Anekdoten.
Das ist eine Empfehlung.
Eine Empfehlung an der Stelle. Und ich will sie nur ganz klein kurz wiedergeben. Im Originaltext geht es zwar um Traurigkeit und Wut, aber man kann es genauso um Angst und Wut ersetzen. Und zwar ist es ein bisschen märchenhaft beschrieben. Stellen Sie sich vor, in einem kleinen Königreich, das wir Menschen niemals betreten werden, gibt es einen kleinen See und es soll sich zugetragen haben, dass an dem See an einem Tag die Angst und die Wut in stiller Eintracht ein Bad nehmen wollten. Und die beiden haben ihre Kleider abgelegt und sind nackt ins Wasser gestiegen. Und die Wut, wie wir sie kennen, hat es mal wieder grundlos eilig gehabt und ist in das Bad gegangen und genauso schnell war sie eigentlich auch schon wieder draußen. Und wie blind, wie sie außerdem ist, hat sie ja sich nicht so gut zurechtgefunden und hat splitternackt den erstbesten Anzug, Kleidung genommen, die sie hat finden können. Und in dem Fall war es die Kleidung der Angst. Und so ging sie als Angst verkleidet davon. Und die Angst ist etwas verweilt länger im See, so wie sie manchmal ist, dass sie einen eher erstarren lässt. Und als sie dann schlussendlich aus dem Bad gegangen ist, kann man sich denken, war nur noch die Kleidung der Wut übrig. Und die Angst, die gibt sich ja nicht gern die Blöße. Also hat sie sich gedacht, Hauptsache schnell Klamotten an. Schlussendlich hat sie die Kleidung der Wut getragen. Und so erzählt man sich bis heute, dass man manchmal auf eine blinde, grausame, furchtbare und hemmungslose Wut stößt in diesem Königreich. Aber wenn man genauer hinschaut, dann wird man bemerken, dass diese Wut nur eine Verkleidung ist und dass sich hinter dieser Verkleidung in Wahrheit die Angst befindet. Mhm. Ja, und so kennen wir das vielleicht manchmal von Menschen, die vielleicht cholerisch oder wütend sind. Aber wenn sie mal genau hinschauen könnten, wären sie eigentlich grundängstlich.
Ja, schön fand ich auch gerade an der Geschichte dieses, die Wut, die bleibt oft nur sehr kurz, aber die Angst ist die, die dann länger sich verhaftet.
Ja.
Und ich glaube, also auch in diesem Fall, und ich vermute auch mal unsere Zuhörer kennen das Gefühl, sie sind ängstlich, aber eigentlich, oder es ist eine Angst, die sich zeigt, aber eigentlich ärgern sie sich gerade über was.
Oder auch andersrum.
Oder andersrum. Es war ja auch in dem Beispiel, was du vorhin genannt hattest, dass ich ganz kurz warst du sauer und dann kam das Angstgefühl. Ja, eine sehr schöne Geschichte.
Und tatsächlich ist es so, was, das kann man sich sagen, gut, so ist der Mensch. Es ist jetzt primär auch groß problematisch. Problematisch ist insofern, als die Funktion eines jeden Gefühles ist, dass dahinter ein Bedürfnis steckt. Mhm. Hinter der Angst eben meistens das Bedürfnis nach Schutz, hinter der Wut das Bedürfnis nach Abgrenzung, hinter der Traurigkeit das Bedürfnis nach Rückzug und Verlangsamung. Freude eher in Richtung Energie und so weiter. Und wenn wir jetzt aber unser erstes Gefühl gar nicht ausreichend wahrnehmen, dann nehmen wir auch unser erstes Bedürfnis nicht wahr. Also in meinem Beispiel vorher in der Klinik, ich habe nicht mein Bedürfnis primär wahrgenommen im Sinne einer Grenze. Ich hätte zu der Pflegerin sagen sollen, lassen Sie es doch an der Stelle mal beenden und später nochmal in Ruhe sprechen. Weil die Angst so groß wurde, dass ich am Ende eigentlich ja geflüchtet bin. Also meinem sekundären Bedürfnis gefolgt bin. Und da komme ich dann im schlimmsten Fall innerlich auf die Dauer in ein inneres seelisches Ungleichgewicht, wenn ich immer meinem Sekundärbedürfnis folge und nicht meinem primären. Um es noch ein bisschen tiefer gehen zu lassen, wollen wir noch einen Schwenk, bevor wir wieder ganz klassisch in die Arbeitswelt gehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für viele doch auch interessant ist, zu gucken, welche Erfahrungen hat denn jeder in seinem Leben mit Gefühlen gemacht?
Ich denke gerade, welche Erfahrungen habe ich gemacht? Natürlich denke ich auch, denkt man, oder ich, an die Kindheit. Also wie wurde mit meinen Gefühlen als Kind umgegangen von Bezugspersonen? Das müssen nicht zwingend die Eltern sein, können auch Geschwister oder nahestehende Verwandte sein. Und was habe ich daraus gelernt und wie gehe ich jetzt mit diesen Gefühlen um? Vielleicht auch mit meinen Gefühlen als Kind, sage ich mal. Und Ja, also da gibt es natürlich die typischen Sprüche, die man Kindern so mal nebenbei sagt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel, wenn man sich wehtut.
Oder ich habe immer gehört von meinen Brüdern, stell dich nicht an wie ein Mädchen.
Ja, genau, ja. Da sind es dann nicht die Eltern zum Beispiel, ohne es den Eltern natürlich unterstellen zu wollen. Oft passiert das ja auch auf eine ganz subtile Art. Also wenn ein Kind sich über irgendwas ärgert, kann das für einen Erwachsenen niedlich wirken.
Ja.
Und dann kommen so Aussagen wie, entweder man ignoriert es komplett, man macht sich lustig oder sagt eben, ach guck mal, wie süß, wie sie sich oder wie er sich gerade ärgert. Und das nehmen Kinder natürlich wahr. Und da ist es dann ein Nicht-Ernst-Nehmen oder auch in dem Fall Nicht-Zulassen der Emotion, der Wut oder auch der Angst. Gerne wird auch mit Augen gerollt.
Und es ist auch an alle Eltern kein Problem, wenn man das mal passiert. Aber wenn sich so eine Lernerfahrung natürlich verfestigt und das Kind lernt, ich darf oder meine Gefühle sind nicht in Ordnung, dann wird es diese Erfahrung auch ins Erwachsenenleben mitnehmen.
Genau.
Und so kann es eben sein, dass vielleicht ein Indianerkind, das eben von den Eltern gelernt hat, du darfst keinen Schmerz haben, später zum Beispiel Angst nicht empfinden darf und Wut adäquater ist aus der Lernerfahrung heraus und dann eher rumpoltert, als dass es zugibt, dass es halt auch klein und verletzlich ist.
Ja.
Ja, und das kann dann auch in zwischenmenschlichen Beziehungen manchmal sehr anstrengend werden.
Ja, stellt man sich natürlich die Frage, gut, jetzt war das so, jetzt bin ich so, aber wie kann ich denn damit jetzt umgehen?
Ja, im Prinzip merken die Menschen dann doch, dass es ihnen in irgendeiner Form damit nicht gut geht. Jetzt mal ganz krass ausgedrückt, jemand, der zum Beispiel immer seine Wut verdrängt und stattdessen Angst oder Traurigkeit empfindet, entwickelt vielleicht sogar schlimmstenfalls irgendwann eine Angststörung oder eine Depression. Also Leidensdruck ist ein guter Maßgeber dafür, dass man was verändern möchte. Oder auch, wenn man viel rückgemeldet bekommt, sei nicht immer so cholerisch. Und vielleicht auch in Dynamiken am Arbeitsplatz, das heißt, Mensch, irgendwie werden da Emotionen ausagiert, die vielleicht nicht unbedingt der Situation gerecht sind. Also erstmal, was ich damit sagen möchte, brauchst du die innere Bereitschaft zur Veränderung. Und natürlich kann man es ein Leben lang lernen. Das ist ja die gute Erfahrung. Es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Auch im Sinne der Gefühlswahrnehmung. Und was ich eine ganz schöne Methode finde, es gibt so eine Art Gefühlsstern, kann jeder ganz simpel googeln. Da wird auch erstmal von diesen Zwischengefühlen gesprochen. Also Wut ist ja schon sehr intensiv.
Ja.
Aber vielleicht ist man davor einfach mal genervt oder ein bisschen verärgert. Und bei Angst, was ja auch schon eher intensiver ist, könnte man gucken davor, ich bin vielleicht ein bisschen besorgt oder unsicher oder fühle mich hilflos, bevor ich eben Angst oder Panik empfinde.
Also die Abstufungen.
Genau, die Abstufungen erstmal wahrzunehmen und auch ausreichen zu können, ah, ich bin besorgt, woran könnte es wohl liegen, bevor man richtig Angst haben muss. Was fällt dir denn noch ein?
Ja, ich dachte gerade so, das würde ja bedeuten, sich in gewisser Weise auch Raum und Zeit zu geben, diese Gefühle wahrzunehmen, bevor es zu einer Wut vielleicht sogar kommt. Und was ich ganz gern auch tatsächlich mache, ist im Sinne einer Achtsamkeitsübung, sich einfach nach einem Tag abends oder auch vor einem Tag morgens, aber einfach mal die Zeit zu nehmen und sich in dem Fall den Tag zu reflektieren und nachzudenken, was war denn heute, was war gut, wo habe ich mich vielleicht auch mal geärgert, wo war es nicht unbedingt schon Wut, und sich dann zu überlegen, wie hat sich dieses Gefühl geäußert und was war eben das Bedürfnis dahinter, also was hätte ich gebraucht, um dieser Emotion nachzugehen, also sich Zeit zu nehmen und ja, nicht nur das Gefühl zuzulassen, sondern auch im Nachhinein drüber nachzudenken. Und daraus resultierend natürlich, was nehme ich mit für das nächste Mal?
Und ein Gedanke noch, Gespräche führen. Es wird ja immer mehr auch Supervision oder Teamcoaching oder Ähnliches auch in Organisationen angeboten, in denen auch die emotionale Seite Platz haben darf. Es kann aber auch mal ein gutes Gespräch mit einem Kollegen sein oder natürlich auch im privaten Kontext. Weil man erlebt dort Korrekturen, auch gerade vielleicht von Lernerfahrungen, wo ein Gegenüber sagt, Mensch, an deiner Stelle wäre ich da aber wütend gewesen oder stelle ich mir aber auch sehr besorgniserregend vor. Oder es ist irritierend. Wie gesagt, man kann auch da ja etwas emotionale Schärfe rausnehmen und mit diesen Zwischenbegriffen arbeiten. Denn dann erlebe ich innerlich die Korrektur, ach, das ist ein adäquates Gefühl an der Stelle, das ich durchaus haben darf. Und das hilft auch, um dann innerlich wieder freier zu werden, auch diesem Gefühl mal nachzugehen.
Also aktiv auch die Meinung einzufordern, wenn man sich selber vielleicht gar nicht sicher war. Oder wenn man Irritation verspürt, könnte man auch in dem Fall einen Arbeitskollegen oder eine Kollegin fragen, sag mal, wie hast du denn die Situation wahrgenommen?
Ja. Um irgendwo nochmal mehr Realität für dieses Gefühl zu entwickeln. Und da ist eben genau das Gefühl als Diagnostikum. Kann ja auf was ganz Wichtiges hinweisen, gerade im Arbeitskontext. Lass doch auch jetzt nochmal zum Arbeitskontext schauen. Jetzt haben wir ein bisschen individuelle Psychotherapie betrieben. Jetzt gehen wir wieder auf den Organisationskontext. Was bringt uns dieses Wissen um uns selbst, auch in der Arbeitswelt? Das ist ein Beispiel, wo...
Ja, ich denke an den Kunden, eine Abteilung in einer Klinik, die sehr streng hierarchisch strukturiert ist und die auch ein nicht sehr offenes Miteinander haben. Und eine Assistenzärztin, die als Person an sich sehr sensibel ist, bringt ein sehr schweres privates Umfeld auch mit sich, also muss immer wieder zu Hause auch Unterstützung leisten und war in der Situation, dass sie an einem Mittag nach Hause musste. Und sie hat sich nicht getraut, sich frei zu nehmen, beziehungsweise einzufordern, dass sie jetzt eine Auszeit braucht, zu Hause benötigt wird, also ihre Unterstützung gebraucht wird, und hatte im Prinzip wirklich Angst mit dem Wissen, was passieren könnte, wenn sie ihre Kollegen damit konfrontiert. Also wir brauchen dich, du lässt uns hier im Stich. Also da war wenig miteinander spürbar gewesen in diesem Team. Und im Sinne dieser Angst hat sie nicht, wie man vielleicht jetzt denken würde, gesagt, sie braucht frei, ist zu ihrem Oberarzt gegangen und hat darum gebeten, sondern sie hatte zu große Angst, was passieren könnte, und hat gelogen. Sie hat tatsächlich gesagt, sie ist K1-Person, sie hatte Kontakt mit einem positiven Corona-Patienten und hat quasi über diesen Weg sich freigenommen und sie ist nach Hause gegangen. Also sie hat ihre Angst nicht wahrgenommen, ist nicht dem Bedürfnis nachgegangen im Sinne von, was brauche ich denn jetzt? Und wie kann ich das adäquat lösen, sondern hatte zu große Angst, das auszusprechen, sich freizunehmen und ist eben in eine Lüge gegangen. Und was ich da ganz interessant finde, ist, dass es nicht nur sie als Person ist, sondern was die Dynamiken im Team dazu auch beitragen. Also wenn man Spannungen hat oder wenn es ein nicht offenes Team ist. Ja.
Ein Team der Angst.
Ein Team der Angst,
dann traut man sich nicht im wahrsten Sinne. Also ist tatsächlich das Gegenteil von Angst, sagt man jetzt ja, Vertrauen. Das ist das Vertrauen darin zu haben, ich kann sagen, was tatsächlich ist. Ich finde bei deinem Beispiel auch gut, oder was heißt gut, das ist ja eigentlich furchtbar, erstmal die Arbeitssituation und vielleicht auch dieser Anteil dieser Person noch mit dazu, dass es ein wunderbares Beispiel dafür auch ist, wie jetzt ein guter Umgang im Sinne der Fehlerkultur stattfinden könnte. Natürlich hat sie was falsch gemacht, so viel, das geht nicht. Und da würde wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, bei einem Gegenüber eher eine gewisse Wut auftauchen bei dem Chef. Ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Nach dem Motto, wie kann sie nur?
Genau. Und warum hat sie denn nicht? Ja. So ungefähr. Ja, sie hat tatsächlich, weil, wie man sich auch denken kann, das hat sehr große Konsequenzen mit sich gezogen im Sinne von, es wurde natürlich informiert, eine Assistenzärztin, die potenziell positiv ist und mit Patienten im Kontakt ist, ist nicht ohne, sage ich mal. Und als sie das mitbekommen hat, also was das alles bedeutet, ist ihre Angst vielleicht in eine andere Richtung umgeschwankt und sie ist zurück und hat sich, ich sage jetzt mal, hat ihre Lüge aufgedeckt. Also sie hat gesagt, dass sie nicht positiv war und dass man quasi all diese Maßnahmen, die getroffen wurden oder die im Gange waren, zurückziehen kann. Es gab dann natürlich ein Gespräch mit ihrem Chefarzt, sie wurde auch mündlich abgemahnt, aber was nicht stattgefunden hat und was du ja auch gerade gesagt hattest, also was hat denn in erster Linie dazu geführt? Was würde das denn für das Team bedeuten, dass eine Person sich nicht traut, freizunehmen, sondern ihre Angst in eine Lüge übergeht? Das Ganze war natürlich nicht ohne, im Krankenhaus eine Assistenzärztin zu haben, die potenziell sich positiv infiziert hat mit Corona, hat natürlich große Wellen mit sich geschlagen. Und es war dann tatsächlich so, dass die Assistenzärztin das mitbekommen hat und, ich sage jetzt mal, ihre Lüge aufgedeckt hat und auch gesagt hat, dass es nicht so war, dass sie Angst hatte, sich frei zu nehmen oder sich nicht getraut hat. Also es wurde geklärt in diesem Sinn, sage ich mal. Sie ist nicht bei der Lüge geblieben.
Dann sag doch vielleicht nochmal, in welchem Kontext du da eigentlich gewesen bist und wie ihr dann weiter vorgegangen seid.
Ja, also ich war grundsätzlich als Beraterin für eine Teamentwicklung für dieses Team vor Ort und es war tatsächlich dieser Tag, an dem die Assistentin ihre Lüge aufgedeckt hat, war der Tag, an dem ich da war. Und es war natürlich eine wunderbare Beobachtung auch für das, wie das Team im Miteinander ist und welche Teamdynamiken vorhanden sind. Und ich habe dann erst alleine mit dem Chefarzt gesprochen, auch über das Vorgehen und was das denn jetzt für Folgen haben kann. Dann auch mit der betroffenen Assistenzärztin. Und es gab dann auch ein gemeinsames Gespräch zwischen den beiden, wo eine mündliche Abmahnung ausgesprochen wurde und geklärt wurde, wie kam es denn überhaupt dazu. Und dann wurde auch entschieden, dass das natürlich ja mit der Teamdynamik zu tun hat und dass sich da etwas im Team auch verändern muss, worauf wir den auch schon angedachten Teamworkshop durchgeführt haben, aber natürlich diese Beobachtung genutzt haben und nochmal auch darauf zu sprechen gekommen sind, wie kam es denn dazu? Also wie entsteht diese Dynamik generell im Team und was kann man dagegen tun, dass sich so jemand wie diese Assistenzärztin in Zukunft trauen darf, zu sagen, ich brauche jetzt etwas, also ihr Bedürfnis einzufordern. Sie braucht jetzt frei, sie braucht den Nachmittag, um im Privaten etwas nachzugehen, was sie ja erfüllen muss.
Das ist ja im Druck des Gesundheitswesens meiner Erfahrung nach extrem schwer, so ganz bedürfnisorientiert zu arbeiten. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, weil auch allein, dass darüber eine Klarheit war oder wie war es realistisch umgesetzt dann?
Es war dann tatsächlich so, dass das Team sehr überrascht war, dass es auf die Assistenzärztin in dem Fall so gewirkt hat, also dass sie sich nicht getraut hatten. Es hat sie auch zum Nachdenken gebracht. Sie haben sich darauf geeinigt, Notfallregularien zu benennen, sprich auch zu sagen, wann ist es wirklich ein Notfall, wenn es um eine Krankheit oder auch um Leben oder Tod geht. Dann ist es natürlich in Ordnung, nach Hause zu gehen. Aber vor allem haben sie sich darauf geeinigt zu sagen, man darf diese Anfrage oder das ich möchte nach Hause auf jeden Fall mal einreichen. Und ob es dann genehmigt wird oder nicht, ist das nochmal was anderes. Aber zumindest dem Bedürfnis nachzugehen und nachzufragen, ob man denn frei bekommt.
Ja, und ich glaube, das ist auch oft entscheidend. Hat man zumindest die innere Freiheit, das mal ausgesprochen zu haben.
Genau.
Und kann sich dann im Fall überlegen, was man sonst macht.
Mhm.
Im Prinzip hast du auch mit dem Chefarzt ein Instrument angewandt, das wir Mentalisieren nennen. Also, dass hinter das Verhalten dieser Assistenzärztin geschaut wurde als Bewertungsmaßstab. Nicht nur, sie hat einen Fehler gemacht, ist in Ordnung, dass sie dann eine Abmahnung kriegt, klar. Aber nochmal auch dahinter, was hat sie überhaupt dahin gebracht?
Mhm.
Was war ihr Beweggrund?
Genau.
So hast du es beschrieben. Und der Beweggrund war ein Gefühl, das in der Intensität auf jeden Fall was Schädliches hat für das Arbeitsklima, nämlich diese krasse Angst.
Ja.
Ja, und dafür würde ich auch plädieren, doch immer mal wieder hinter das Verhalten zu gucken. Was ist der Beweggrund, das Bedürfnis, dass diese Person eigentlich gar keine andere Chance hatte, als so zu agieren und dadurch auch ein tieferes Verständnis und auch eine bessere Beziehungsqualität entstehen kann.
Und was trägt das Team auch dazu bei?
Ja, das schafft Vertrauen und wie wir vorher gelernt haben, Vertrauen ist das Gegenteil von Angst.
Mhm.
Sina, ich glaube an der Stelle, ich hätte auch noch tolle Beispiele im Kopf, aber wir wollen es nicht überladen, sondern an den wichtigen Punkten stehen lassen. Es wäre gerade mein Bedürfnis, noch mal ein bisschen zusammenzufassen.
Mhm. Geh deinem Bedürfnis nach.
Ja, bitte. Genau, das haben wir heute gelernt. Ich gehe meinem Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur und möchte gerne noch mal unseren Zuhörern zusammenfassen, was denn heute thematisiert wurde. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass Gefühle wie Wut und Angst keine emotionalen Befindlichkeiten sind, über die nicht gesprochen werden sollen, sondern ein wunderbares Diagnostikum sind dafür, dass es offensichtlich eine Bedürfnislage gibt, individuell oder im Team, der zumindest einmal nachgegangen werden sollte, bevor man sie nur schluckt, schluckt, schluckt oder auch wie bei einer Sprudelflasche schüttelt, schüttelt, schüttelt und am Ende es explodiert, weil dann ist es meistens keiner gute Umgang mit diesen Gefühlen. Lassen Sie früh genug zu, dass Emotionen als Wegweiser genutzt werden können. Dann werden sie nämlich auch adäquat umgesetzt und keine Cholerik oder panische Hysterie tritt ein. Darauf könnt ihr vertrauen. Und das andere, was wir heute besprochen haben, war, dass hinter jedem Gefühl eben ein Bedürfnis steht, gleichzeitig Gefühle sich schnell abwechseln können, dann sollte man gucken, wie ging es mir eigentlich als allererstes und was hätte ich als allererstes gebraucht, das bestenfalls adäquat umsetzen. Man kann mittels Achtsamkeit, Gefühlssternen, Tagebüchern, Gesprächen ein bisschen mehr Zugang wieder zu sich und seinem Gefühlsleben entwickeln, wenn man eben merkt, ach Mensch, irgendwie habe ich da gar nicht so den Zugang zu mir. Und im Arbeitskontext würde ich nochmal, was du vorher an diesem schönen Fallbeispiel beschrieben hast, kurz zusammenfassen. Verhalten erkennen, Motivlage dahinter verstehen, die mit einer Emotionalität zusammenhängt, sprich Hintergründe beleuchten und aus diesem Verstehen heraus eine Veränderung initiieren, sei es in der individuellen Mitarbeitersituation oder im Team.
Ja, jetzt hast du ja nochmal zusammengefasst, alle verschiedene Thematiken, die wir angesprochen haben. Was würdest du denn als Take-Home-Message jetzt für dich mitnehmen?
Ähnlich wie in der Geschichte vom Anfang, mit der blind vor Wut oder rastlos wie die Angst, etwas mehr ein Innehalten und überlegen, wie geht es mir gerade, zu etablieren, indem ihr euch einmal am Tag ein Glas Wasser nimmt und das nicht nebenher trinkt, sondern ganz bewusst und überlegt, wie geht es mir eigentlich gerade hier in diesem Arbeitskontext oder wie geht es wohl meinem Mitarbeiter oder wie geht es wohl meinem Team.
Naja, sehr schön. Raum geben.
Ja. Und was würdest du von heute als Bild mitnehmen? Das ist ja auch unsere Ritualfrage zum Schluss. Was hängst du dir an die Wand? Was siehst du? Warum siehst du das?
Ich denke und hänge mir eine Welle an die Wand, weil nur bis zu einer gewissen Größe, also die Welle als Angst oder Wut, nur bis zu einer gewissen Größe kann man die Welle noch mitsurfen und wenn sie zu groß wird, überrollt sie einen.
Ja, dann lassen wir es doch damit so stehen für heute. Vielen Dank, Sina, für unser Gespräch heute und auch an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. In 2 Wochen wird es eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Wünsche, was auch immer ihr uns mitteilen wollt.
Ja, und in der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten. Also besucht uns auch gerne auf unserer Homepage www.im19-organisationsberatung.de. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch auch gerne gleich unseren Newsletter.
Tschüss.
Tschüss.